Ey, Janika, sorry, dass ich dir gestern nicht mehr geantwortet habe, aber ich bin einfach irgendwie über meinen TikTok eingeschlafen. Ich war einfach platt.
Gar kein Problem, macht überhaupt nichts. Wenn du wüsstest, in was für eine TikTok-Bubble ich gerade stecke, das kann man keinem erzählen. Wir sprechen einfach morgen, alles gut.
Das ist Gratis-Meinung, der etwas andere Agency Insights Podcast. Hier gibt's Einblicke ins Agenturleben und die Marketingbranche. In regelmäßigen Abständen plaudern Janika Linde und ich, Rebecca Duden, über alles, was in Beruf, Marketing und weit darüber hinaus passiert.
Rebecca ist Mitgründerin und CEO der We Are Family und ich bin Director Brand and Strategy. Wir geben euch etwas andere Einblicke. In erster Linie aber unsere Gratis-Meinung zu Themen wie Führung, Pitches, Überstunden und allem, was sonst gerade so anfällt. In dieser Folge geht es um Social Media Marketing für junge Zielgruppen. Oder wie Lisa sagen würde, TikTok-Addicts unter sich. Wir haben heute wieder einen Gast. Wir freuen uns mega, dass du bei uns bist, liebe Tessa. Tessa, wer bist du, was machst du hier und warum?
Und warum? Auf die Antwort bin ich gespannt.
Er freut mich, hier zu sein. Ich bin Tessa und ich arbeite seit letztes Jahr im Herbst bei der We Are Family und bin Head of Social Media und bin deswegen, wie man schon hört, auch rund um Social Media für alles zuständig. Und genau, Influencer-Marketing gehört da aber ja auch dazu, das geht ja Hand in Hand, aber bin da eben dann zuständig für all unsere Kundinnen, was die strategische Ausarbeitung angeht von allen Themen rund um Social Media, also wie sie sich auf Social Media positionieren möchten.
Und dein Herz schlägt im Algorithmus. Sorry, Wortwitz, musste ich jetzt sagen.
Warum im Algorithmus?
Im Algorithmus.
Oh.
Okay, er war lame.
Der war lame. Sorry. Vielleicht schneiden wir ihn raus.
Dad Joke. Bist du mehr so TikTok oder Instagram?
Ich bin ein Instagram-Girlie.
Mhm. Okay.
Ich habe es irgendwie noch nicht auf TikTok geschafft. Ich weiß auch nicht, warum.
TikTok made me buy it, TikTok made me do it. Ich komme nicht mehr runter.
Du kaufst aus TikTok?
Natürlich.
Das ist aber, oh nein, das ist nicht cool. Echt?
Machst du? Ja, natürlich.
Oh, fuck.
Du nicht?
Nee, weil ich weiß, das ist keine gute Idee. Also das weiß ich wirklich einfach, dass man das nicht tun sollte. Hast du schon mal aus TikTok was bestellt und das war geil?
Doch,
mein Rucksack.
Ja, doch.
Mein Rucksack
also,
ist von TikTok.
Also.
Ja, mein Rucksack. Okay.
Und man ist sonst auch immer um eine Erfahrung reicher.
Ist eigentlich ein Sun-Rucksack. Also es ist
Next.
Ah, wie viele hast du schon ausgegeben? Was schätzt du so über TikTok-Käufe?
In den letzten Wochen.
Scheiße, ist so schlimm, oder?
In den letzten Wochen so zwischen 100 und 150 Euro, würde ich sagen.
Und alles fürs Kind wahrscheinlich?
Nee, alles für mich. Alles für mich. Oh Mann, aber wir wollen überhaupt nicht über mich und mein Konsumproblem sprechen, sondern über Social Media und über dich, Tessa. Ja, was kannst du uns denn so erzählen? Wie lange bist du denn so auf Social unterwegs? Also ich meine, ist es eine Berufskrankheit, dass du wirklich gar nicht mehr nicht auf Social bist?
Dadurch, dass ich halt schon im Beruf die ganze Zeit auf Social bin, und ich zusätzlich eigentlich auch noch die ganze Zeit privat auf Social war, weil ich mag es halt, ich liebe es einfach, da Zeit zu verbringen, habe ich aber auch an irgendeinem bestimmten Punkt mal gemerkt, dass es vielleicht ein bisschen zu viel ist, weil ich halt dann wirklich nur auf Social den ganzen Tag war, weil halt eben die Arbeitszeit nicht wegfällt, sondern die Arbeitszeit auch mit dazu zählt als Konsum. Mhm. Natürlich nicht den ganzen Tag, aber für die Recherche allein muss man ja schon auch einfach viel Zeit da verbringen, um auch die Plattform wirklich zu verstehen. Und deswegen habe ich meinen Konsum privat eingeschränkt. Also da bin ich, habe nachgeschaut tatsächlich letztens erst und es sind so 2-3 Stunden. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr verbringt, aber ich glaube...
Also auf Social geht.
Jetzt lass uns fragen, Janika, kennst du deinen Konsum?
Ja, mein Social Media, meine Screentime am Tag, ich glaube so 4+ Stunden.
Das ist viel, aber abends vor allem.
Abends,
vor allem
dann, ja. Ich schaue ja halt kein Fernsehen.
Bei mir hat das Fernsehen
und ich lese
jetzt,
auch keine Bücher, Tessa liest noch Bücher.
Wurde Fernsehen komplett ersetzt oder noch schlimmer, ich schaue auf TikTok und dahinter läuft der Fernsehen. Also ich habe quasi Double Screen.
Damit bist du aber sehr modern, so machst die Gen Z auch.
Da weiß ich Bescheid. Ja, so. Ja, weil das ist, glaube ich, eine Frage der Frequenz. Also da, wenn du viel TikTok schaust, wenn du da viel unterwegs bist, dann sind dir Serien schon zu langatmig, weil du es einfach gewohnt bist, diesem Suchtalgorithmus zu folgen und diese schnellen, kurzen Videos, aus denen man sich ja auch einbildet, kurz was zu lernen, bei mir vorrangig Gärtnerthemen, dass dass ich da, also ich dann, da nehme ich einfach mehr, schneller Entertainment oder Informationen mit, mhm, als selbst bei einer Serie.
Ja.
So, und Film, vergiss es. Ich schaffe keinen, also seit ich so viel TikTok, auf TikTok unterwegs bin, schaffe ich keinen Film mehr anzuschauen am Stück. Das finde ich total, also boring. Muss ich überspringen. Geht nicht.
Aber ich finde, da sieht man, was diese Kanäle nicht nur mit der Gen Z machen, über die wir immer sprechen und die dann keine Aufmerksamkeit mehr hat oder eine Aufmerksamkeitsspanne von, was ist es, 0,4 Sekunden. Das sind ja einfach auch wir. Also es sind ja alle User, die mit der Plattform wirklich zu tun haben. Also es ist ja schon verrückt. Es ist halt einfach, ja, die neue Art des Konsums.
Mhm. Kennt ihr das, wenn ihr quasi nur die Apps abgeht auf dem Handy, um kurz alles zu checken? Also bei mir ist es ja so, dass ich auch Outlook drauf habe, Teams drauf habe und LinkedIn dann mit drauf habe. Also sprich die eigentlich rein beruflichen Kanäle. Mhm. Und ich klicke das quasi alles in Folge an und bleib dann bei TikTok hängen.
Mhm.
So, und dann habe ich überall null Nachrichten und dann TikTok, da ist ja dann die Nachricht egal, ja, der Impact egal. Und dann bleibe ich da halt hängen. Aber ich habe immer so eine Spur auf dem iPhone, wie ich so ablaufe. Mhm.
Sehr berechenbar. Ja.
Ich kenne es aber auch, wenn ich mein Handy, also wenn ich zum Beispiel weiß, ich möchte jetzt auf WhatsApp gehen und jemanden antworten, dann öffne ich mein Handy und mein Daumen geht automatisch auf die Instagram-App. Mhm. Also ich denke da nicht nach, sondern es ist in meinem Kopf schon so ein Prozess von, ich klicke da einfach drauf, ohne das wirklich zu wissen. Mhm. Und dann bin ich auf Insta und dann denke ich mir, was wollte ich eigentlich an meinem Handy?
Ja, okay. Ja, es geht bis in die Motorik. Crazy. Das ist schon crazy.
Ja.
Ja, das ist schon crazy.
Und deswegen habe ich es jetzt auch in den Ordner in meinem Handy gemacht, sodass ich halt zwei Schritte brauche, bis ich zu Insta komme.
Kommt aber auch zur Automatisierung.
Aber mittlerweile, weil ich es so lange in dem gleichen Ordner habe, gehe ich jetzt halt in den Ordner rein.
Okay, aber netter Versuch. Selbstschutz, auch gut. Aber ich meine, es hat ja auch viel, was du sagst, damit zu tun, dass gerade so die Social-Media-Plattformen gar nicht mehr wirklich social sind. Oder Social-Media sind. Eigentlich ist es ja... Oder? Also TikTok für mich ist, das ist nix Social. Das ist für mich einfach nur Entertainment. Das ist für mich einfach nur Content.
Ja, aber vielleicht ist es für dich so. Ich weiß nicht, wie es für andere ist und wie es vor allem auch für Jüngere ist.
Wie ist es denn
für andere?
Fühlen
die sich da nicht vernetzt auch drüber?
Also das ist es auf jeden Fall immer noch. Aber ich würde auch sagen, es hat sich sehr stark hin zu Entertainment entwickelt. Also es ist ja auch Content first. Also gerade wenn ich auf TikTok scroll, dann interessiert mich eigentlich nicht, wer hinter diesem Profil steht. Sondern ich will wissen oder ich denke mir in dem Moment, ah, den Content finde ich cool, dann schaue ich ihn mir an. Ob da jetzt X oder Y dahinter steckt, ist mir völlig egal, weil ich einfach nur durch meinen Feed scroll und es gar nichts mit meinen Leuten zu tun hat, denen ich folge, sondern nur mit meinen Interessen, die ich habe.
Mhm. Was sagst du denn Kunden, wenn die dich fragen, müssen wir TikTok machen, braucht's TikTok?
Es kommt drauf an. Natürlich auf den Kunden oder die Kundin. Kommt ganz stark darauf an, was die wollen. Aber für die junge Zielgruppe, also gerade auch wenn wir an Gen Alpha denken, ist TikTok schon auf jeden Fall relevant.
Mhm.
Ja. Und man muss es halt dann aber richtig machen. Also es bringt dann halt nichts, als Unternehmen zu sagen, ich springe jetzt auf jeden Trend auf, Hauptsache ich habe den Trend mitgemacht oder versuche das irgendwie hinzuklamüstern, wie ich denke, dass TikTok funktioniert, sondern dann halt zum Beispiel User-Generated Content zu machen und dann darüber meine Marke oder mein Purpose irgendwie rüberzubringen.
Mhm. Aber dazu gehört halt auch Loslassen von Brand Identity und so, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch immer noch ein spannendes Thema, weil viele Brands irgendwie auch vor allem auf Social noch ganz viel Branding machen und es gehört auf jeden Fall bis zu einem gewissen Grad auch dazu, wenn man halt eine Brand ist, aber auch nicht mehr so viel, also auch wenn ich durch den Feed eben scroll und es nicht immer alles total brandmäßig aussieht, dann kann der Content ja an sich trotzdem gut sein und sogar vielleicht besser sein, wie halt in starren Mustern zu sein.
Ja. Und was mit Facebook? Facebook officially dead?
Kommt drauf an, auf welche Zielgruppe wir uns beziehen.
Jetzt auch gerade mal sagen, wir richten uns doch manchmal auch an Lehrkräfte.
Ja.
Ist es completely dead? Also so, also wir haben ja schon die Situation, dass wir auch in Briefings noch lesen, Facebook, und dann steht aber auch schon dran, bitte beachten Sie unsere sehr spezielle Zielgruppe. Jetzt in unserem Fall klar, weil wir sind drauf spezialisiert, aber wir lesen schon Briefings, wo man uns nochmal drauf hinweist, loslassen will ich von Facebook nachher nicht. So, also wie schätzt du das ein?
Also kommt eben auf die Zielgruppe drauf an. Ich würde nicht sagen, dass es komplett tot ist. Für alles aber wahrscheinlich so unter 30 schon.
Okay. Also auch für den Pädagogen unter 30.
Ja. So. Außer halt eben, genau, wenn man ganz spezifische Zielgruppen hat, die dann halt irgendwie sich auf Facebook vernetzen. Also ich würde sagen, dass Facebook vor allem eine Plattform ist, die mit Gruppen gut funktioniert. Also dass ich eine Gruppe habe, Also eine Gruppe erstelle, in der ich mich dann austausche. Also man kennt es ja vielleicht auch noch so von Studienzeiten, da ist man auch noch auf Facebook gegangen. Auch wenn ich Facebook nicht benutzt habe, war ich auf Facebook und habe mich dann halt in die erste Gruppe irgendwie mich hinzufügen lassen und habe dann mich da austauschen können. Und das ist eigentlich so auch der Punkt, der da, glaube ich, super wichtig ist, dass man halt einfach mit Gruppen interagieren kann noch.
Hat mein Mann doch recht gehabt. Er hat gestern gesagt, hey, wir suchen noch eine Au-pair, lass uns mal auf Facebook in der Gruppe suchen. Und ich bin erst kurz tot umgefallen, als das Wort Facebook gefallen ist, aber...
Ja gut, aber wahrscheinlich du willst ja, doch der richtige Plan. Für eine Au-pair, wen sucht man da? Naja, da sucht man ja auch nicht unbedingt
U30. Du suchst die Au-pair direkt, aber die gehen halt auch in die Gruppen, weil es halt eine gruppenbasierte Plattform ist.
Und weil
halt
ihre Zielgruppe da ist.
Genau, richtig. U30. Also vielen Dank. Aber es ist leider U40. Ah, herrlich.
Hat aber auch wieder da mit dem Beispiel zum Beispiel auch viel zu tun mit dem Standort. Also auch Facebook international wird auch ganz anders genutzt wie in Deutschland. Also in den USA zum Beispiel wird Facebook noch, vor allem Facebook Messenger zum Beispiel, viel mehr noch genutzt, was wir ja gar nicht so in Deutschland benutzt haben. Für uns war immer WhatsApp der Kanal zum Kommunizieren und international, aber es ist viel mehr Facebook.
Ja, okay. Gut, und für Gen Alpha ist wahrscheinlich auch schon mehr als TikTok, also da gibt es ja nochmal andere Kanäle dann oder kommen dann noch. Wie halten wir uns da, wie hältst du dich da up to date?
Ich folge selber vielen Kanälen, die sich halt eben damit beschäftigen, die dann Updates geben. Also es gibt ja auch ganz klassische Kanäle, die jeden Tag irgendwelche Updates posten. Es gibt ja aber auch von den Kanälen direkt wieder einzelne Kanäle, die halt dann darüber kommunizieren, was sie jetzt bei sich selber gerade so ändern, gerade von Insta. Oder es gibt den Kanal Instagram Creators, die posten immer aktuelle Trends zum Beispiel oder was sie gerade geändert haben. Also man muss sich halt auch mit den Plattformen direkt beschäftigen und halt aber auch dadurch natürlich auch wieder, wenn man selber auf dem Kanal halt aktiv ist, bekommt man halt auch einfach super viel mit.
Ja, klar.
Ja, deswegen gehört es halt irgendwie auch dazu, sich selber damit
hohe
zu beschäftigen.
Screentime zu haben.
Das ist trotzdem super interessant für alle Bewerberinnen und Bewerber da draußen, weil wir ganz oft, wenn wir in deinem Bereich Anzeigen schalten, konfrontiert werden mit, ja, ich kann total gut Social Media oder glaube, ich wäre ein guter Social Media Manager, weil ich hänge selber so oft vor oder hinter dem Handy. Und so ist es ja nicht per se. Also nur weil du konsumierst den Content, heißt es halt noch lange nicht, dass du verstehst, wie die Plattform und schon gar nicht, wie die Plattformen funktionieren. Weil gerade bei uns geht es ja nicht nur darum, nachher TikTok und Instagram zu verstehen, sondern auch, keine Ahnung, LinkedIn oder whatsoever. Also je nachdem, wo sich die Zielgruppe rumtreibt. Und wenn wir halt Pädagogen ansprechen, Lehrkräfte ansprechen etc., kann es halt auch mal oder wird es auch mal fernab eines TikToks passieren. Deswegen ist auch dieses, ich bin Influencer und deswegen bin ich Social Media Manager, da kriege ich immer schon Gänsehaut. Ich sage immer zu Janika, wenn wir Social Media Manager ausschreiben, das kostet mich oft sehr viel Kraft, die Bewerbungen erst zu screenen,
aber auch
weil da ganz
Sinn.
Viel
Macht
dabei
auch
ist. Bis zu einem gewissen Punkt, bis zu einem gewissen Punkt macht es auch Spaß. Genau.
Aber wo ich das zum Beispiel auch bei mir dann einfach gemerkt habe, dass ich da anders drüber denke, ist, dass ich ich konsumiere nicht mehr und lass mich einfach entertainen, sondern ich denke bei allem darüber nach, ob das jetzt gut ist, warum das gut ist, wie ich es anders machen würde. Wenn ich Profile sehe, dann analysiere ich die unterbewusst die ganze Zeit in meinem Kopf. Also da habe ich es auch so für mich gemerkt, okay, ich glaube, ich kann irgendwie nicht mehr abschalten, einfach nur mich entertainen lassen, sondern ich denke da schon sehr viel drüber nach und beschäftige mich in meinem Kopf auch damit.
Da muss man, finde ich, ganz schön aufpassen. Das ist ja ganz oft auch so bei so klassischen Werbeagenturen oder die dann die großen Werbekampagnen machen oder Werbefilme machen oder Imagefilme machen, die ja dann auch in Cannes und ich weiß nicht, wo überall gekürt werden, die erreichen den Konsumenten überhaupt nicht mehr. Die sind viel
die sind
zu
ja nur
intellektuell.
Für Cannes gemacht, oder? Die sind
also
ja nur die, für Cannes entwickelt.
Ja, aber auch
quasi.
Die wir ja jetzt so sehen, wo wir denken, so den Wortfit versteht niemand. Versteht niemand, wird auch niemand lesen, aber schön, dass ihr es schön findet. Also,
schön, dass dann alle schön finden. Schön, dass ihr euch dann alle noch einen Preis gegenseitig dafür gebt.
Ja, genau, holt euch noch
einen
Award ab. Aber das finde ich, da muss man schon aufpassen. Das stimmt, dass man es irgendwann mal nicht auch so overanalyzed. Gibt es aus deiner Sicht irgendwelche underrated Channels oder Kanäle oder Plattformen gerade für unsere jungen Zielgruppen?
Ich glaube, für Marken vor allem Snapchat. Was jetzt aber auch wieder, ich das Gefühl habe, zurückkommt. Also es gab ja mal so eine Phase schon vor längerer Zeit, wo Snapchat viel genutzt worden ist, aber halt vor allem nur untereinander, also in der Kommunikation. Und ich hatte das Gefühl, dann war es so ein bisschen mal weg vom Fenster, man hat nicht mehr so viel davon mitbekommen. Und jetzt habe ich es auch selber wieder mir runtergeladen und nutze es wieder aktiv und habe mich auch mal ein bisschen damit beschäftigt. Und das ist echt eine coole Möglichkeit für Marken, auf eine ganz persönliche Ebene zu kommunizieren, weil halt eben da noch nicht viel gemacht wird mit Werbung an sich oder eben nicht einen typischen Feed gibt, wo man irgendwie sich so durchscrollt, sondern halt es mehr auf die persönliche Kommunikation geht und man da halt nochmal exklusiver mit seiner Community kommunizieren kann.
Mhm. Aber wollen dann die jungen Generationen da überhaupt mit Marken in Kontakt kommen oder hätten sie eigentlich gerne mal so ein Safe Haven, wo sie mal nicht zugeballert werden mit Content und Kaufbotschaften?
Mhm. Ja, glaube ich, auf jeden Fall. Deswegen kommt es halt eben drauf an, wie man dann kommuniziert. Mhm. Also man muss sich dann halt als Marke so positionieren, dass man dann halt den Kanal nicht wieder nutzt. Also darauf kommt es ja eben auch an, dass man nicht auf jedem Kanal das Gleiche kommuniziert, sondern halt versteht, wie ich anders auf jedem Kanal kommunizieren muss. Und deswegen ist dann halt Snapchat eben der Kanal, wo sie sich persönlich positionieren können und ihrer Marke irgendwie auch ein Gesicht geben können.
Mhm. Ja, cool.
Wir arbeiten ja im Social Media oder im Influencer-Bereich. Vielleicht können wir das auch noch mal kurz ein bisschen abgrenzen. Das ist vielleicht auch ganz spannend. Gehört das eine zum anderen? Ist es eine Untergruppe vom anderen? Ja, aber auch ganz stark toolgebunden. Magst du da mal noch ein bisschen erzählen? Haben jetzt auch eine größere Anschaffung gemacht, warum wir die gemacht haben, wie wir da arbeiten. Excel-Liste ist da ja auch passé. So.
Ja, da hätten wir keine gute Übersicht mehr über unsere ganzen Influencer, mit denen wir zusammenarbeiten. Also wir nutzen ein Tool, weil wir müssen die InfluencerInnen natürlich auch erstmal finden. Und wenn man in dem Bereich längere Zeit schon arbeitet, kennt man auch einfach viele. Und das gehört auch mit dazu. Also gerade nicht nur Influencer-Kampagnen einzeln zu sehen und zu machen, sondern wirklich Influencer-Relations auch aufzubauen. Also ich habe dann halt auch schon bestimmte Managements im Kopf und weiß halt, okay, die kann ich dafür anschreiben für die Kampagne zum Beispiel. Ich weiß, die haben da ein paar InfluencerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten können. Also es gehört auf jeden Fall auch dazu. Aber nichtsdestotrotz brauchst auf jeden Fall, wenn man regelmäßig mit Influencern zusammenarbeitet, ein Tool, bei dem man eben Influencerinnen finden kann. Kann man eine Analyse machen, passt die zu unserer Marke, arbeitet die zum Beispiel schon mit anderen Marken zusammen, die ähnlich zu uns sind, wo wir dann nicht wollen, dass wir auch mit ihr zusammenarbeiten. Wie sieht die Performance allgemein aus? Und kann dann da eben sich die passenden Personen raussuchen, je nach Kategorie.
Mhm. Und nach welchen Kriterien selektierst du die dann oder schlägst du dir dann auch unseren Kundinnen vor?
Ich gehe immer erst nach dem Fit, was das Inhaltliche angeht. Also wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel ich suche jemanden im Fitnessbereich, dann kann ich mir das in diesem Tool erstmal eben einstellen. So, ich möchte Personen im Fitnessbereich haben und dann weiß ich zum Beispiel, das Budget ist jetzt nicht endlos, sondern ich weiß, ich habe ein bestimmtes Budget, dann schaue ich halt, also kann ich schon mal eingrenzen, okay, ich möchte nur Influencerinnen, die halt nicht mehr als 100.000 Follower haben. Und kann es dann danach schon mal eingrenzen oder weiß zum Beispiel, okay, die Kampagne muss auf jeden Fall nicht nur Reichweite generieren, sondern soll auf jeden Fall auch ein Engagement haben. Dann kann ich auch eine bestimmte Engagement Rate einstellen und so kann ich mir das Schritt für Schritt durchfiltern, was mir eben wichtig ist und schaue mir die dann an. Und dann gehe ich im zweiten Schritt immer nochmal auf das Profil von der Person und schaue mir dann eben an, was kommuniziert die Person. Also gerade wenn ich irgendwie weiß, die Person sollte eben nicht sich zu politischen Themen unbedingt stark äußern.
A la Bella Hadid und Adidas.
Genau, dann muss ich halt mir eben Content anschauen. Sie muss mich halt wirklich mit dem Profil beschäftigen, weil mir zum Beispiel auch schon mal passiert ist, dass wir haben für jemanden für Fitness gesucht, für den Bereich Fitness und ich habe irgendwie nicht im Detail auf das Profil geschaut oder halt nur überflogen. Und einer der Content Pieces war dann, wo sie sich eher ein bisschen dazu geäußert hat, gegen, also ein bisschen nicht Fettshaming, das wäre jetzt zu übertrieben ausgesprochen, aber sie hat sich halt schon sehr stark dafür positioniert, wie toll es ist, halt sehr dünn zu sein und so. Und es sollte aber eher im Fitness im gesunden Bereich gehen. Und das wollten wir dann natürlich, also auch wollte der Kunde auch vor allem nicht. Und deswegen ist es super wichtig, halt nochmal die Profile, also sich Zeit zu nehmen, die Profile wirklich zu screenen und die Content-Pieces anzuschauen. Das ist auch manchmal mühsam, aber deswegen.
Aber das zahlt sich dann aus, weil du merkst, dadurch, dass wir ja dann die Kampagne in Summe darstellen und der Influencer nur ein Teil ist, wir sind ja niemand, den du anrufst und sagst, ich brauche jetzt einen Influencer für, sondern es ist immer ein Teil einer großen Kampagne, dass wenn es dann dazu kommt, dass die Kollegen aus Tessas Team dann das präsentieren oder vorstellen, dass die Leute wirklich kennen. Also du hast so das Gefühl, okay, die wissen wirklich genau, wer hinter dem Profil steht und zwar nicht nur Reichweite, Engagement Rate, Preis, fertig, sondern ja, und die hat schon ein Buch geschrieben zu dem Thema und die könnte uns hier noch ein Mehrwert sein und da sehen wir noch einen Ansatzpunkt und vielleicht ist das dann auch eine längerfristige Markenkooperation zwischen euch und so. Und dann gibt es viel mehr Vertrauen auch dem Kunde, der ja relativ schnell erfassen muss, ob das was für ihn ist oder nicht. nicht, sage ich jetzt mal. Weil wenn du da halt falsch pickst, siehe Adidas, dann wird es halt echt kurz uncool, sage ich jetzt mal. Wobei da ist es bitter, dass es uncool wurde, weil bei den Budgets, die da dahinter stehen, hätte man sich einfach die Gedanken entsprechend machen sollen. Waren bestimmt genug
Leute, die das irgendwie approven mussten.
Ja, aber korrekt. Ja, aber passiert dann halt trotzdem immer wieder so ein Thema. Und bei uns ist es ja auch nochmal deshalb ein bisschen spezieller, weil wir halt Kunden bedienen, die sich an sehr junge Zielgruppen oder auch sehr spezifische spitze Zielgruppen innerhalb der Zielgruppen nochmal richten wollen. Und wir da halt auch einfach keine Influencer platzieren wollen, die sich nachher irgendwie politisch äußern oder sonst irgendwas, weil es halt da einfach noch viel weniger hingehört, als jetzt rein nur in Betrachtung des Markenfits, sondern sagen, ja, da wollen wir halt überhaupt gar nicht in Berührung kommen damit.
Also du sagst einmal im Auftrag des Kunden, dass wir für die natürlich langfristig Partner raussuchen, aber auch, weil wir einfach einen Auftrag haben, dass wir die Kinder und Jugendlichen da draußen nicht mit, also nicht auch noch vorsätzlich mit irgendwelchen, ich sag jetzt mal Scharlatanen oder sowas konfrontieren. Ne?
Ja, das geht ja so weit, bis wir empfehlen auch Influencer ab, die ihre Kinder zu stark zeigen oder zu arg in die Kamera zeigen, weil wir auch da sagen, das kann nicht im Interesse der Marke, einer jeden Marke sein und auch nicht im Interesse des Influencers, des Kindes sein, wenn das zu stark passiert. Aber da schreiten wir dann sogar noch einen Schritt früher ein, dass wenn der Kunde kommt und sagt, ja, aber ich möchte, dass das Kind das Produkt in die Kamera hält und strahlt und eigentlich ist mir die Mutti total egal im Hintergrund, sagen, nee, also so wird es auf gar keinen Fall laufen, weil letztendlich das A schon mal gar nicht rechtlich legitim auch für den Influencer wäre und selbst wenn er es tut, er da mit Maßnahmen zu rechnen hat, aber unabhängig davon, dass auch unserem Bild nicht entspricht, wie man mit einem Influencer zu arbeiten hat. Ja. Ganz grundsätzlich, genau.
Ja, wie berätst denn du da unsere Kunden? Also fragen die auch manchmal, was darf man oder was sollte ich tun?
Eigentlich ist es bei uns jetzt immer so und das ist eigentlich, finde ich, auch eine schöne Art und Weise zu arbeiten, dass sie uns es erstmal überlassen, überhaupt eine Empfehlung auszusprechen. Und das finde ich auch gut, weil wir sind die Experten und Expertinnen und deswegen finde ich das schön, wenn man uns erstmal die Freiheit auch lässt, zu sagen, was würden wir euch denn eigentlich empfehlen? Also vielleicht auch dann halt nicht, wenn es um einen bestimmten Bereich geht, immer nur dann, was man im ersten Moment denken würde, was für Influencern passen, sondern vielleicht, dass man auch mal um die Ecke denkt, wer dazu passen würde. Und dann spricht man eben darüber und dann kann es halt eben noch Input geben vom Kunden und der Kundin dann, dass sie vielleicht sich eine bestimmte Person wünschen. Also es gibt schon auch, dass sie selber zum Beispiel über eine Person stolpern und dann sagen, ah, die finde ich passt doch zu uns, kannst du die mal checken? Und dann gucke ich halt nach den Kriterien, scanne das Profil und dann geht's halt den gleichen Ablauf dann so entlang.
Okay. Und wenn sie vorschlagen, wir hätten gerne Jeremy Fragrance, sagst du, nö.
Korrekt. Nein, danke. Und sonst sagt Rebecca, nö, auf keinen Fall. So, aber was ich da halt auch spannend finde in dem Bereich, das war uns am Anfang gar nicht klar, als wir die ersten Contracts verhandelt haben, dass das, was das halt auch heißt, diese Budgets zu verhandeln. Also die Leute, die da sitzen, die haben auch nochmal richtig Kohleverantwortung, weil da fließt richtig Kohle. Ne? Mhm. Also da ist schon richtig was los. Das heißt, ihr braucht ja auch einen guten Überblick darüber, was ist das wert, was mir die andere Seite da anbietet. Oder auch manchmal höre ich dann so, hey, die hat uns noch den Post und den Post und den Post gemacht, den hatten wir in dem Package gar nicht drin, voll cool, mit der sollte man vielleicht nochmal arbeiten, weil der ist das Produkt auch wirklich wichtig oder das Thema bei uns ja manchmal auch wirklich wichtig. Ne?
Ja, so, total. Ja. Ja, da habe ich auch meine ganz unsexy Excel-Tabelle, um darüber den Überblick zu bekommen. Das ist auch die unsexy Seite von Social Media.
Wenn es zum Management kommt, so bam, und dann Nutzungsrechte und Exklusivität und wie machen wir denn das und so. Ja, wir haben auch daher ein bisschen Vorteil, dass wir wirklich schöne Produkte haben oder auch schöne Themen. Oft sind es ja gar nicht Produkte, sondern wir stehen ja dann auch für Themen und da, finde ich, tun wir uns wahrscheinlich dann auch immer ein bisschen leichter, Menschen zu finden, die das auch glaubhaft kommunizieren, weil die es wirklich gut finden. Finden es einfach wirklich gut.
So ja, total. Also jetzt gerade in letzter Zeit haben wir wieder super oft das Feedback bekommen, dass sie längerfristig gerne mit uns zusammenarbeiten würden, also die InfluencerInnen und mit der Marke und haben auch schon kostenlos Sachen nochmal woanders gepostet, weil sie es einfach selber so toll fanden und halt dann den Mehrwert einfach sehen und es ihrer Community auch mitgeben wollen, weil das ist ja das, was wir am Ende auch wollen. Also wir wollen ja nicht einfach nur eine Person haben, die unser Produkt in die Kamera hält und sagt, ja, das finde ich toll, sondern wir wollen ja irgendwie ein Gefühl rüberbringen und dass die auch einfach darüber sprechen, warum es ihnen auch wichtig ist und danach wählen wir die Person ja dann auch aus und das merkt man einfach in der Zusammenarbeit, wenn sie sich dann eben wieder melden und sagen, ich würde gerne weiterhin mit euch langfristig zusammenarbeiten, das ist dann für die positiv, ist aber auch für uns positiv, weil es für uns auch einfach eine schönere Art und Weise ist, so zu arbeiten, wenn wir längerfristig mit Personen arbeiten können.
Ist es auch das Argument, warum zum Beispiel KI-Influencer, also weißt du, so Avatare, auch niemals die Social-Media-Plattformen regieren werden?
Vielleicht sind wir einfach noch nicht so weit.
Okay, du schließt es nicht aus?
Ich schließe es nicht aus.
Schlaue Aussage. Wir sprechen in ein paar Jahren nochmal.
Sind die aktuell optisch zu unterscheiden, wenn du als sage ich mal, ungeschulter Mensch. Ja, also ich finde halt immer, also ich habe ja meine liebe Not mit KI in dem Moment, wo sie nicht gekennzeichnet ist, wenn ich aus der Perspektive des Kindes oder des Jugendlichen denke, der halt schon jetzt nicht versteht, welche Information da draußen richtig und falsch ist. Wenn jetzt da auch noch eine Person aussieht wie echt und die ihm dann erzählt, er muss schlank sein oder sie muss schlank sein, dann wird's halt kritisch. Also wenn wir halt da einfach auch Informationen verbreiten, die gar nicht mehr gekennzeichnet sind, dass diese Information möglicherweise einfach gar keine echte, keine authentische Information ist, die aus einem Lebensbild raus entsteht oder aus einer Erfahrung raus entsteht. Deswegen frage ich gerade nochmal, also wenn wir über virtuelle Influencer sprechen, sind die momentan schon so, dass ich es, also erkenne ich es denn noch, wenn die, dass es virtuelle Influencer sind, weil gekennzeichnet müssen sie Stand heute ja noch nicht werden. Aber wie schätzt ihr das ein? Also ich sehe momentan noch, was KI generiert ist und was nicht. Das wird ja wahrscheinlich beim Influencer momentan noch ähnlich sein, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Also ich meine, bei Standbildern, glaube ich, kann man es nicht immer, also vor allem, wenn dann nur Teile von dem Bild vielleicht verändert sind. Also man kennt ja auch irgendwie so typische Bilder, die dann verändert worden sind, wo man nicht weiß, hat der jetzt wirklich die Jackette angehabt oder nicht. Aber bei Bewegtbild sieht man es schon. Wobei ich mich auch frage, so generell bei Kindern, wenn die jetzt von Anfang an aufwachsen, mit beiden Seiten, also mit realen InfluencerInnen und auch KI-InfluencerInnen, ob das für die dann überhaupt so einen Unterschied macht oder ob das jetzt nur in unserem Kopf, weil wir es anders kennen, auch so einen großen Unterschied macht oder ob das für die dann tatsächlich einfach egal ist.
Aber es ist ja gruselig, wenn es egal ist. Weil wenn du davon ausgehst, es ist egal und also ich folge ja einem Influencer, hoffe ich doch schon irgendwie, weil ich ihm das glaube, was er oder sie sagt, weil ich zumindest mal glauben will, dass er das aus einem realen Bezug für sich so erfahren hat. Wenn es aber nur noch ein KI-Influencer ist, der im Prinzip was reproduziert, was irgendein AI-Model im Hintergrund angefüttert bekommen hat, dann wird's ein bisschen gruselig, weil dann hast du halt Meinungsmache, die du komplett operationalisieren kannst.
Ja, hochemotionale Manipulation ist
es. Ja, genau. Also da wird's schon gruselig. Aber da haben wir ja nochmal eine Folge zu KI, wo wir auch nochmal schon drüber gesprochen haben, über das Thema auch der Kennzeichnungspflicht. Weil das sollte schon mit eines unserer Themen sein, dass uns das wichtig ist, dass gekennzeichnet wird. Weil es wird nicht mehr unterscheidbar sein irgendwann. So, und also von Video über Influencer über dann egal, beim Bild ist es jetzt zu teilen schon grenzwertig dann nachher. Ja.
Ja, aber da haben Social Media Plattformen ja eh jetzt schon eigentlich so ein bisschen die Gefahr oder auch den Verruf, dass halt, ja, das alles eh fake ist, ne? Influencer, aber auch einfach influenceloser Content, sage ich jetzt mal. Und das wird mit KI, glaube ich, nochmal ganz anders. Also da sprechen wir dann nochmal von einem ganz anderen Level an Medienkompetenz von den jungen Kindern. Ja, ja, aber natürlich bietet es auch Chancen, so wie alles. Siehst du irgendwelche Vor- und Nachteile von so TikTok versus den Meta-Plattformen für Marken?
Also ich würde sagen, so Facebook und Insta, also die Meta-Plattformen, sind generell eher gerade noch für klassisches Werben noch einfacher und gibt noch mehr Möglichkeiten. Also auf Insta kann man ja zum Beispiel auch, wenn man jetzt Produkte hat, ein Shopping einrichten. Also du kannst ja direkt auf Insta dann auch kaufen, was es jetzt so bei TikTok noch nicht gibt. Wobei ich auch glaube, dass es auf jeden Fall nachzieht, weil man sieht ja jetzt auch immer wieder Parallelen, die dann auch nachkommen oder wo sie sich gegenseitig bereichern und der eine macht das gleiche wie der andere. Aber für TikTok ist es halt vor allem irgendwie, um schnell Reichweite noch zu gewinnen. Also gerade wenn man irgendwie Awareness-Kampagnen oder sowas macht, dass man da eben die Chance hat, noch eine größere Reichweite zu bekommen, ohne dass man eben einen etabliertes Profil haben muss. Also auf Insta geht es dann halt doch noch mehr um ein Profil, das man sich aufbaut und wirklich dann regelmäßig Content hat. Und bei TikTok hat man halt irgendwie immer noch die Chance, auch ohne, also wenn du auch gar keine Follower hast, kann dein neues TikTok trotzdem 1 Million Views generieren, was da halt eben nur rein um den Content geht. Und da hat man halt da irgendwie noch mehr die Chancen und halt auch so was nutzergenerierter Content angeht, vor allem auf TikTok auch. Da hat man einfach noch mehr Chancen gerade.
Also es gehört irgendwie beides so in den Medienmix rein von so einer guten Kampagne.
Ja.
Ja, okay.
TikTok reicht der Glimmer.
TikTok ist, es hat so viel Suchpotenzial.
Ich habe ja neulich, habe ich die TikTok-App gelöscht, weil ich dachte, jetzt muss ich mir mal selber erziehen.
Okay.
Und dann bin ich halt einfach durch die Reels geflippt, im gleichen Modus. Es war dann halt nicht, also es war nicht anders, weil zum Teil die Reels auch nicht... Also weil die zum Teil, der Content ist ähnlich aufbereitet in beiden Bereichen und dann war das irgendwie,
ja, manchmal nicht ist so der Content gebracht. Auch identisch wie die beiden Plattformen, ja.
Es ist eigentlich einfach nur später. Also das, was auf Insta ist, war halt irgendwie vor einer oder zwei Wochen auf TikTok. Und ich scroll halt auch durch Reels. Also für mich ist halt Insta mein TikTok irgendwie.
Ja. Aber so TikTok sagt schon noch mal ein bisschen mehr über dich als Person aus, finde ich, als...
ja, die Bubble ist crazy, die Bubble, in der man sich
Die Bubble über dich aussagt, das sollte einen manchmal zum... Wobei ich mich manchmal auch frage, wie bin ich da eigentlich reingekommen? Also wirklich.
Jetzt erzähl mal, komm, gib ein Beispiel.
Weißt du, keine Ahnung, so diese ganzen... also ich schmink mich jetzt ja nicht so krass, ne? Aber trotzdem war ich mal eine Zeit lang in so einer krassen Schminkbubble. Also so wirklich schon... Wo ich dachte, aber ich muss es mir angucken, weil der Content mich einfach süchtig macht oder weil ich mich das auch beruhigend finde, wenn ich dann sehe, wie die sich Wimperntusche aufträgt, obwohl ich ja überhaupt nicht so bin. Also das ist jetzt so eine harmlose Bubble. Ich will jetzt auch nicht ganz so viel über mich erzählen, was für Bubbles ich noch bin, aber das ist so eine, wo ich mich auch gefragt habe. Hä?
Die ASMR-Bubble? Bist du da auch drin?
Ich nicht. Nee, in der bin
verstehst
ich
du nicht? Ich muss sie sofort wegklicken.
Dein Soundcheck hier bei jedem Podcast ist ja ASMR, es ist das wirklich nicht meine Welt.
Ja, aber die finde ich auch, die finde ich auch richtig wild. Also richtig wild. Was du findest, ist toll.
Ja.
Echt, oder? Beruhigt dich das so, dass du dann einschlafen kannst?
Nee, einschlafen tue ich nicht, aber irgendwie finde ich es einfach... Also dieses Geräusch, ich mag das einfach, wenn man alles so von nah hört.
Ja, also das finde ich auch nicht schlimm, aber was ich schlimm finde, ist visuell dazu zu sehen, wie jemand sich jetzt gerade so ein Marshmallow und dann diese Schmatzgeräusche und also ich bräuchte das Visuelle dazu nicht. Oder wenn die dann überlange Fingernägel haben, mit denen sie so übers Mikro streichen. Und ich dann so denke, brauchst du das jetzt? Kannst du nicht auch irgendwie eine Klangschale abspielen? Das ist so ein bisschen wild. Ja, ich bin auch mit in der Immobilienbubble, finde ich ja mega, in andere Häuser reinzugucken, zu gucken, was ist beim Umbau falsch gelaufen und mir dann immer auszumalen, wenn ich mal baue, wie ich baue. Ja,
oder wie
bauen,
nicht.
Nachdem ich TikTok mir das reingezogen habe. Aber ich finde, man lernt auch ein bisschen was, wobei man ja lange Zeit auch, ich glaube auch von Seiten TikTok versucht hat, so das bisschen dieses Edu-TikTok reinzubringen. Also das halte ich für überzogen. Ich glaube, du kannst nicht so viel Positives rausziehen, dass du wirklich einen edukativen Ansatz nachweislich spürst, habe ich so das Gefühl, oder?
Oh, das würde ich jetzt, glaube ich, nicht unterstreichen.
Echt?
Nee, also TikTok hat durchaus weil das ja so deine Interessensbubble ist und weil du ja alles so glaubst, weil das alles so echt aussieht und alles so user-generated ist, nimmst du ganz vieles halt auch für die Wahrheit. Das heißt, Bildungsinhalte sind für dich wahre, relevante.
Gartentipps sind auch,
du glaubst auch, dass das richtig ist, was da kommuniziert wird und dass man Pflanzen lieber mit Kaffee gießt als mit normalem Wasser.
Wüsstest
und so.
Wüsstest du, was ich schon alles ausprobiert habe, dank TikTok.
Ramazzotti rein. Also das glaubt man schon. Ich würde das nicht unterschätzen. Wie siehst du das?
Ich würde auch sagen, es ist einfach eine Frage wieder, wie man es halt umsetzt. Also auf TikTok ist es dann vielleicht nicht das Real, was es auf Insta ist, wo sich eine Person einfach vor die Kamera stellt und halt sagt, jetzt das ist so und so und deswegen finde ich, ist es toll oder deswegen solltest du dich darüber informieren. Sondern dann ist es halt irgendwie auf eine viel kreativere Art und Weise umgesetzt. Ja.
Also oder überlegt euch mal, wie der Wahlkampf auch gerade so eine Wendung genommen hat. Also Kamala jetzt, wie die TikTok auf einmal owned.
Alles richtig gemacht.
Der Content ist furchtbar. Also wenn ich das sehe, wie sie da dann, keine Ahnung, auch mal so upshake, denke ich mir, das ist doch nicht seriös. Aber so machen es halt alle Politiker und so erreichst du die junge Zielgruppe. Also alles gemacht.
Alle machen es nicht. Also in Deutschland
Die amerikanischen machen
es. Ich wollte gerade sagen. Also in Deutschland hat man es leider verpasst vor der Europawahl. Da haben es halt nur AfD und in persona FDP gut gemacht. Und das hast du dann halt auch gesehen. Und dann hieß es, oh, die junge Zielgruppe. War ja dann relativ offensichtlich, was da gewählt wurde, aber klar, weil die halt auch hart influenziert wurden über TikTok. Ja. Also wenn du TikTok davor dir angeschaut hast, 6-8 Wochen vorm Wahlkampf und du hast dann die Ergebnisse angeschaut, dann war das schon ein Bild. Ja. So, also deswegen, es müssen eigentlich...
Und es ist ja wirklich nicht mal nur einfach auf TikTok sein, sondern auch diesen, dass sie den Content so perfekt ownen.
Ja, das ist, muss man schon auch wirklich sagen, dass die halt einfach da, die haben das einfach, tut weh, aber richtig gemacht an der Stelle.
Ja.
Und es bringt dann auch nichts, die junge Zielgruppe oder TikTok zu verteufeln und zu sagen, oh Gott, wie schlimm. Du musst einfach nachziehen.
Mhm.
Also es hilft halt nicht. Du musst halt einfach diesen Kanal auch als politische Partei für dich anfangen zu ownen. Da hilft halt nichts.
Ja.
So, und da hilft es halt auch nicht zu jammern, wie es ja meistens nicht hilft. Ja. Machen statt jammern.
Richtig.
An der Stelle.
Mach's erstmal besser.
Mach's erstmal besser, korrekt. Ja. Ja, ist ja so. Also Gratismeinung, mach's besser, ist besser. Wunderschön. Sind wir schon bei einer Gratismeinung?
Ja, was haben wir denn für eine Gratismeinung? Eine Gratismeinung für Unternehmen da draußen, die Social Media Marketing machen, vielleicht mit Zielgruppe Kinder und Jugendliche und Lehrkräfte?
Meldet euch an uns. Nee, was wolltest du jetzt einleiten? Das hat sich gerade so angehört, dass du sagst,
was ist unsere Gratismeinung? Hast du eine, Tessa?
Ja, ich kann ja gerne mal starten. Ich würde sagen, dass man viel ausprobieren sollte.
Mhm.
Ich glaube, voll oft ist es so, dass Marken und Unternehmen eben, was wir vorhin auch schon kurz hatten, so dass es auch, man zerdenken kann, wie man auf Social Media ist und bis man halt sich entschieden hat, wie man jetzt kommunizieren möchte, ist halt das schon wieder gar nicht mehr aktuell, was man sich vor 2 Wochen ausgedacht hat. Mhm. Deswegen, dass man sich so ein bisschen mal auch löst oder auch mal einfach sagt, wir probieren es jetzt aus, wenn es jetzt natürlich nicht in den Rahmen geht von, ist es irgendwas Kritisches, natürlich muss man bestimmte Regelungen beachten, aber man darf ausprobieren, weil es also Social Media verzeiht einem halt auch viel, weil einfach viel wieder nachkommt.
Mhm.
Und deswegen darf man sich da auch einfach mal ein bisschen mehr trauen.
Mhm. Und eher auch mal mehr ausprobieren, als dann immer warten auf die, dass es perfekt ist. Ja, finde ich gut. Mutig sein, ausprobieren.
Und trotzdem an uns wenden.
Und immer an uns wenden.
Ich fand's voll gut. Ich finde, wir laden Tessa nochmal ein.
Ja, es war super spannend.
Wir hätten so viel mehr fragen können auch noch. Also da steckt noch so viel drin.
Das war eine tolle Intro in das Thema mit dir.
Super.
Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Schön, dass ich da sein durfte.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Gratismeinung. Der etwas andere Agency Insights Podcast.